Immer wieder donnerstags. Hallo und willkommen zum AzerTalk Podcast. Diese Woche zum Thema Multiple Sklerose. Ich bin Tina, ich bin Apothekerin und AzerTalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Acerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Jedes Jahr am 30. Mai ist der Welt-MS-Tag. 2024 lautet das Motto: Diagnose MS, mit Mut und Stärke leben lernen. Das diesjährige Motto hat eine Betroffene vorgeschlagen. Mit diesem Motto möchte sie dazu motivieren, sich mit Mut und Stärke dem Alltag mit MS zu stellen. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Symptome eine MS haben kann, welche Ursachen ihr zugrunde liegen können und wie man Multiple Sklerose behandeln kann. Die Multiple Sklerose ist mit ca. 280.000 Betroffenen in Deutschland die häufigste chronisch entzündliche Erkrankung junger Menschen, die das zentrale Nervensystem betrifft. Jährlich wird bei mehr als 15.000 Menschen MS neu diagnostiziert. Das typische Alter, in dem die Erkrankung erstmalig auftritt, liegt zwischen 20 und 40 Jahren. In etwa 3-5% aller Fälle erkranken Personen jedoch bereits vor dem 17. Lebensjahr. Das Auftreten vor dem 10. Lebensjahr sowie eine Erstdiagnose nach dem 60. Lebensjahr ist sehr selten. Frauen erkranken etwa doppelt so häufig an MS wie Männer. Vor der Pubertät sind beide Geschlechter etwa gleich häufig von der Erkrankung betroffen. Gleich vorneweg möchten wir mit einigen Vorurteilen aufräumen. MS ist nicht ansteckend und keine psychische Erkrankung. Ihr liegt kein Muskelschwund zugrunde und sie führt nicht in jedem Fall zu einem Leben im Rollstuhl, genauso wenig wie sie zwangsläufig tödlich verläuft. Der Name leitet sich vom lateinischen Multiplus für vielfach und dem griechischen Skleros für hart oder auch steif ab. Multiple Sklerose wird auch als die Krankheit mit den vielen Gesichtern bezeichnet, da die Symptome sehr vielfältig sein können und von Patient zu Patient stark variieren. Liest man Erfahrungsberichte Betroffener, wie sie ihre Erkrankung zum allerersten Mal bemerkt haben, so findet man hier sehr unterschiedliche Schilderungen. Zu Beginn der MS-Erkrankung treten häufig motorische Störungen auf. Statistisch am häufigsten kommt es als Erstsymptom der Multiplen Sklerose zu Empfindungsstörungen an Armen oder Beinen. Am zweithäufigsten beginnt eine MS mit Sehstörungen. Verschwommen oder Nebelsehen können die Folge einer Entzündung der Sehnerven sein. Auch Störungen der Muskelfunktion mit Kraftlosigkeit, Lähmungen oder erhöhte Muskelsteifigkeit können zu den ersten wahrnehmbaren Anzeichen einer MS gehören. Außerdem ist es möglich, dass Koordinations- und Gleichgewichtsstörungen vorkommen. Auch weitere Beschwerden wie Blasenentleerungsstörungen, abnorme vorzeitige Erschöpfbarkeit, die sogenannte Fatigue oder Sprachstörungen können auftreten. Besteht der Verdacht auf Multiple Sklerose, werden verschiedene Untersuchungsmethoden angewandt, bevor die Diagnose MS gestellt wird. Ein Neurologe führt eine umfassende Anamnese durch. Das heißt, er erfasst die bisherige Krankheitsgeschichte möglichst detailliert. Weitere Untersuchungen wie beispielsweise eine Lumbalpunktion zur Nervenwassergewinnung und eine Magnetresonanztomographie, kurz MRT, eine Untersuchung des Gehirns und des Rückenmarks, dienen der Sicherung der Diagnose. Selbst für erfahrene Ärzte ist es manchmal nicht einfach, die Diagnose zu stellen, da es keinen einzelnen Befund oder keine einzelne Untersuchungstechnik gibt, die alleine die MS sichert. Es gibt keinen Bluttest, den man durchführt und der dann sicher zeigt, dass es sich um MS handelt. Wichtig ist, dass andere Krankheiten, welche die Beschwerden ebenfalls erklären könnten, als Ursache ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose MS gestellt wird. Liegt tatsächlich eine Multiple Sklerose vor, so kann nicht genau vorausgesagt werden, wie die Erkrankung beim Einzelnen verlaufen wird. Grundsätzlich gibt es bei Multipler Sklerose zwei Verlaufstypen, den schubförmigen und den chronisch voranschreitenden, den sogenannten progredienten Verlauf. Die beiden Formen können auch ineinander übergehen. Häufig ist der Verlauf zu Beginn der Erkrankung schubförmig und geht später in einen progredienten Verlauf über. Unter einem Schub versteht man neue Symptome, die mindestens 24 Stunden andauern und nicht anderweitig erklärt werden können. Der Abstand zu einem vorherigen Schub beträgt mindestens 30 Tage. Ein Schub kann einige Tage oder auch mehrere Wochen dauern. Was ihn auslöst, ist nicht vollständig geklärt. Infektionen und körperliche oder psychische Belastung können eine Rolle spielen. Es ist möglich, dass sich die Symptome mit der Zeit wieder gänzlich zurückbilden. Man spricht dann von einer kompletten Remission. Es können aber auch Einschränkungen bestehen bleiben. Beispielsweise kommt das Gefühl in eine Fingerkuppe nicht mehr zurück. Dies nennt man dann eine inkomplette Remission. Warum erkrankt man überhaupt an MS? Was sind die Ursachen? Obwohl intensiv geforscht wurde und wird, sind die Ursachen bisher nicht eindeutig geklärt. Es scheinen mehrere Faktoren zusammenzuspielen. Das körpereigene Immunsystem spielt eine große Rolle. Man geht von einer Autoimmunerkrankung aus. Das bedeutet, der Körper greift nicht nur, wie er soll, körperfremde Strukturen an, sondern fälschlicherweise körpereigene. Im Fall der MS ist dies das Myelin. Myelin ist eine Art Schutzschicht, die die Nerven umgibt und die Geschwindigkeit der Erregungsleitung erhöht. Wird die Myelinschicht zunehmend geschädigt, kann sich Nervengewebe an diesen Stellen verhärten, wird also sklerotisch und kann seine Funktion immer schlechter erfüllen. Außerdem werden genetische Faktoren diskutiert. Das heißt nicht, dass MS direkt von den Eltern an die Kinder vererbt wird. Wahrscheinlich wird eine gewisse Neigung, eine sogenannte genetische Prädisposition, weitervererbt. Die Wahrscheinlichkeit, an MS zu erkranken, ist also höher. Auch äußeren Einflüssen wie Umweltfaktoren, Sonneneinstrahlung, Vitamin D, Ernährung und der Darmflora wird eine Bedeutung zugeschrieben. Auf diesem Gebiet läuft die Forschung intensiv weiter, denn versteht man die Ursachen, kann man oft leichter behandeln. Und wie wird Multiple Sklerose behandelt? Geheilt werden kann die Erkrankung heute noch nicht. Es gibt allerdings sehr gute Therapiemöglichkeiten. Die Lebenserwartung bei Multipler Sklerose ist heutzutage kaum noch verkürzt. Ungefähr ein Drittel aller MS-Patienten lebt ohne größere Einschränkungen. Ein weiteres Drittel hat zwar neurologische Beschwerden, die den Alltag beeinflussen können, sie sind aber mit Beruf und Freizeit oft noch vereinbar. Bei einem weiteren Drittel allerdings sind die neurologischen Symptome so ausgeprägt, dass sie zu Berufsunfähigkeit und oft auch Pflegebedürftigkeit führen können. Die wichtigsten Ziele bei der MS-Therapie sind, Schübe zu verhindern und akute Schübe zu behandeln, das Fortschreiten der Erkrankung zu bremsen oder gar zu stoppen und den Eintritt einer möglichen Behinderung zu verzögern. Ein akuter Schub wird meist mit einer Cortison-Stoßtherapie behandelt. Dabei wird üblicherweise an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils morgens intravenös Methylprednisolon verabreicht. Dadurch wird die Entzündung und das Immunsystem gehemmt und direkt auf die beim MS-Schub vorliegende Störung der Blut-Hirn-Schranke eingewirkt. Zur langfristigen Behandlung wird eine verlaufsmodifizierende Immuntherapie eingesetzt. Hierzu sind in Deutschland eine ganze Reihe von Wirkstoffen zugelassen, die unterschiedlich stark wirken und Patienten individuell verordnet werden. Bereits seit über 20 Jahren werden Interferon-Beta-Präparate eingesetzt, die der Patient nach einem bestimmten Schema zwischen dreimal wöchentlich bis einmal alle zwei Wochen selbst unter die Haut oder in die Muskulatur spritzt. Beta-Interferone greifen modulierend ins fehlgesteuerte Immunsystem ein. Sie tragen zum Schließen der Blut-Hirn-Schranke bei und hemmen Entzündungsprozesse. Auch das synthetische Eiweißmolekül Glatiramer-Acetat ist schon viele Jahre auf dem Markt. Es wird ebenfalls nach einem bestimmten Schema gespritzt und greift modulierend ins Immunsystem ein. Es gibt aber auch Medikamente, die oral, also in Tabletten- oder Kapselform eingenommen werden können. Teriflunomid unterdrückt die körpereigene Abwehrreaktion und wirkt entzündungshemmend. Dimethylfumarat wirkt ebenfalls entzündungshemmend und schützt zusätzlich die Nervenzellen. Monoklonale Antikörper wie beispielsweise Alemtuzumab regulieren das Immunsystem. Sie werden bei hochaktiven Formen der schubförmig remittierenden MS eingesetzt und müssen wiederum gespritzt werden. Auf dem Gebiet der Behandlung der multiplen Sklerose wird weiterhin intensiv geforscht. Zur Behandlung der Symptome werden auch nicht medikamentöse Therapieformen wie zum Beispiel Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie und Psychotherapie eingesetzt. Spezielles Funktionstraining, Sport bei MS, wird beispielsweise auch online von der DMSG, der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft e.V., angeboten. Wird bei Betroffenen die Diagnose MS gestellt, so herrscht oft zunächst Verunsicherung und Verängstigung. Können private und berufliche Pläne und Träume noch verwirklicht werden? Hier kann es sinnvoll sein, sich an eine Selbsthilfegruppe zu wenden und mit anderen Menschen offen über Probleme zu sprechen. Es ist wichtig, informiert zu sein, sich Wissen über die Krankheit und aktuelle therapeutische Optionen anzueignen. Man sollte so aktiv bleiben wie möglich, in der Gegenwart leben und diese möglichst genießen, anstatt die Zukunft zu fürchten. Ganz konkret gibt es beispielsweise das Projekt Plan Baby bei MS, der DMSG. Wenn das Thema Kinderwunsch bei Einnahme von MS-Medikamenten ein Thema ist, finden Betroffene hier kompetente Beratung und Unterstützung. Wir hoffen, wir konnten mit diesem Beitrag zeigen, dass die Diagnose Multiple Sklerose nicht einschüchtern sollte, ganz im Sinne des Mottos des diesjährigen Welt-MS-Tages am 30. Mai. Diagnose MS – mit Mut und Stärke leben lernen. Wenn Sie sich für uns oder für unsere Fortbildungsvideos interessieren, besuchen Sie uns gerne auf azerta.de oder hören Sie unseren Beitrag Wir sind Azertalk. Wir weisen darauf hin, dass dieser Podcast keinen Ersatz für eine persönliche Beratung bei einem Arzt oder Apotheker darstellt, dass er keine Therapie ersetzt und lediglich der Information dient. Thematisch erhebt der Beitrag keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielen Dank fürs Zuhören, empfehlen Sie uns gerne weiter und bis zum nächsten Donnerstag. Bleiben Sie gesund und informiert.